und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich sitze heute nicht alleine hier am Mikrofon, sondern habe einen Interviewgast und freue mich, dass mir virtuell gegenüber einem eigenen Mikrofon Roland Böller Platz genommen hat. Als wir am Montag das Interview geführt haben, war noch nicht klar, was im Laufe der Woche passieren sollte. Denn Roland ist am Mittwoch von der Deutschen Schwimmtrainervereinigung zum erfolgreichsten Trainer Deutschlands im Jugendbereich gekürt worden. Ich sage herzlichen Glückwunsch und kann nach unserem Gespräch nur bestätigen, dass diese Auszeichnung völlig zu Recht nach Erlangen an den Cheftrainer dort gegangen ist. Wir unterhalten uns jetzt in den nächsten 55 Minuten über seine 32-jährige Trainerlaufbahn und werden dort einiges besprechen, was früher anders war als heute, wie Roland Talent definieren würde und noch viele, viele andere Themen, Trainerphilosophie und so weiter und so fort. Leider hatten wir zum Ende des Gespräches ein paar Internetprobleme, sodass die letzten 30 bis 45 Sekunden in der Aufzeichnung von Roland fehlen. Bitte seht mir das nach, verzeiht das, der Part ist verloren, aber nichtsdestotrotz leidet darunter nicht das gesamte Interview. Nicht, dass ihr euch wundert, das Ende ist dann ein bisschen abrupt. Damit jetzt auch genug der Vorrede. Ich gebe ab ins Swimcast-Poolhäuschen und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Woche mit einem Ausblick auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, auf die offenen deutschen Meisterschaften und die Junioren-Europameisterschaften wiederhören. Ich sage herzlich willkommen und ein großes Hallo in den Süden der Republik an den Cheftrainer der TB Erlangen, der eine sehr lange und sehr bewegte Trainerkarriere schon hinter sich hat und immer noch am Beckenrand steht und dort auch soweit als Coach erfolgreich ist. Er betreute unter anderem Hanna Stockbauer, Theresa Roman, Daniela Götz, Nils Wichglasen, Peter Wajasi und ganz aktuell schwimmen unter anderem Julia Barter, die JDM-Siegerin im Freiwasser, und Alina Bajewitsch unter seiner Regie bzw. in seiner Trainingsgruppe. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, Roland Böller.
Hallo André und danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, dass du direkt zugesagt hast und der Einladung auch so schnell gefolgt bist. Und die Anfrage, ich habe schon gerade aufgezählt, welche Sportlernamen, welche klangvollen Namen du bereits betreut hast. Und wenn man in deine Biografie einsteigt, dann sieht man, dass du 1991 angefangen hast in Erlangen als Trainer, hast damals eine Nachwuchsgruppe der TB Erlangen übernommen, obwohl du schon ein abgeschlossenes Lehrerstudium und Examen in der Tasche hattest, also eigentlich als Lehrer anfangen wolltest zu arbeiten. Und da habe ich ein sehr, sehr schönes Zitat gefunden, wo du deinen Start selber damit beschreibst mit den Worten: Es war eigentlich idiotisch, das behütete Beamtentum aufzugeben und den fragwürdigen Weg als Schwimmtrainer einzuschlagen. Hast du die Entscheidung bereut?
Nein, niemals. Also Trainer ist ein Hobby zum Beruf machen. Das ist das Schönste, was man überhaupt machen kann im Leben, dass man sein Hobby zum Beruf machen kann. Nie bereut. Es macht immer noch Spaß nach so, so vielen Jahren. Es ist nicht eintönig, es ist nicht langweilig. Es ist immer wieder alles neu. Es sind immer wieder neue Herausforderungen. Was ich auch nie bereut habe, muss ich auch sagen, weil vielleicht der eine oder andere Jüngere auch mal reinschaut oder zuhört, dass man mit einem fertigen Berufsabschluss diese Laufbahn einschlägt, ist schon eindeutig vorteilhaft, weil Trainerdasein natürlich immer mit gewissen Fragezeichen verbunden ist, zum einen. Und zum anderen ist man auch souveräner gegenüber vielen, die dann sagen, hey, das musst du aber so machen und das erwarte ich von dir und das mache ich so. Es ist schon schön, wenn man sagen kann, das ist mein Weg. Wenn ihr euch mit anfreunden könnt, gehen wir den Weg gemeinsam, wenn nicht, gehen wir nicht.
Du hast angesprochen, der abgeschlossene Berufsausschluss, Abschluss. Und ich glaube, im Wesentlichen gibt es so drei Berufe oder drei Ausbildungen, wo man sagt, die haben eine direkte Connection zum Trainertum. Und einen davon hast du auch ergriffen als Lehrer. Sind die Parallelen, also welches Lehramt hast du überhaupt studiert? Ich meine, ich glaube, mit Latein hat es jetzt nicht so viel zu tun. Und die Parallelen zur Pädagogik sind natürlich da. Findet das auch regelmäßig direkt Anwendung? Hat es deinen Start leichter gemacht?
Ja, hat es leichter gemacht. Also man kriegt ja im Lehramtsstudium schon ein bisschen was an die Hand, aber da ich vorher nun auch schon Schwimmer war und auch auf einem halbwegs soliden Level geschwommen bin, war das vielleicht die sogar noch bessere Schule als das Studium an sich. Aber man kriegt schon was mit an die Hand und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, was jetzt Pädagogik, Psychologie angeht. bestimmt kein Nachteil.
Welcher Lehrer wärst du geworden? Was waren deine Fächer?
Wirtschaft und Geografie für Realschulen. Also wäre was anderes geworden. Das Schöne ist
natürlich, auf jeden Fall.
Das Schöne, und deshalb sage ich jetzt Hobby zum Beruf machen, das Schöne ist, man trifft sich jeden Tag mit jungen Menschen, die das unheimlich gern machen, deren Hobby das ist, die Spaß an der Geschichte haben, das ist jetzt was anderes. Ich glaube nicht, dass die halbe Klasse mit Hurra aufspringt, wenn man sagt, hey, heute machen wir mal wieder Wirtschaft oder Geografie. Das ist schon ein zähres Brot, was man dann vor sich hat.
Absolut. Das ist auch das, was ich immer geantwortet habe, wenn mich jemand gefragt hat, ey, könntest du nicht auch Lehrer sein, dass man dort eher so eine zwanghafte Gruppe vor sich hat, die gezwungenermaßen da ist. Und aber beim Sport tatsächlich haben da alle Bock drauf. Das hängt meiner Meinung nach auch viel von demjenigen ab, der dort am Beckenrand steht und versucht, die Gruppe zu motivieren oder als Gruppenführer, als Trainer dort steht. Wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben?
Oh, also das ist natürlich schwierig, weil sich's auch über die Jahre gewandelt hat, was ich definitiv versucht habe und immer versuche, die Sportler mit ins Boot zu holen, das als gemeinsame Aufgabe anzusehen und nicht als einen, der da kommt, den Plan hinknallt und das Ding runtermacht. Also das ist mir hoffentlich gelungen immer, dass man das schon als Teamaufgabe sieht. Was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich zum einen die Kompetenz, weil das merken die Sportler schon sehr, sehr schnell, ob da einer steht, der ein bisschen was davon versteht. Und sie glauben einem natürlich auch leichter, wenn die Kompetenz hoch ist, je höher, desto besser. Na, und dass man verlässlich ist. Ich denke, das ist auch wichtig für einen Athleten, dass die sich drauf verlassen können, wenn der sagt, so ist es, dass es auch so ist, dass da nicht im Hintergrund anderes läuft, sondern diese Verlässlichkeit ist wichtig. Ja, und wenn man so ein kleines bisschen Empathie mitbringt in dem Beruf, ist natürlich kein Nachteil.
Absolut. Was waren damals die Gründe eigentlich für dich als Schwimmtrainer anzufangen? Und bist du damals dann auch direkt hauptberuflich eingestiegen?
Nein, lange nicht. Die Gründe waren, ich war so in der Endphase meines Studiums und habe eine Trainingsgruppe übernommen. Da war damals unter anderem Hanna Stockbauer mit dabei als sehr, sehr junge 11-jährige Athletin. Kurt Böhm, der später JTM gewonnen hat, bei EM Europameisterschaft sich qualifiziert hatte. Also zwei wirklich talentierte junge Athleten. Und ich habe das so nebenbei zu meinem Studium gemacht und das hat einfach Freude gemacht. Und dann kam natürlich schon auch die Situation, dass diese Athleten dann auch sicherlich zuallererst sich so entwickelt haben, dass man dann auch ganz, ganz schwer plötzlich dasteht und sagt, oh, so weit sind wir jetzt zusammengegangen, aber ich steige jetzt aus, ich stelle mich in die Schule. Das wäre eine Entscheidung gewesen, die hätte mir das Herz zerrissen. Und so ging's vom Studium über Staatsexamen dann doch in diese Entscheidungsfindung rein, was machst du? Und dann hat man ja als angehender Beamter schon Möglichkeiten, dass man das Ganze ein bisschen nach hinten schiebt, dass man sagt, lass uns mal 2-3 Jahre warten und dann kann man immer noch als Lehrer einsteigen. Und es hat sich so entwickelt und ich war da nur Honorarkraft. Das war schon was ganz anderes. Ich hatte keinen Vertrag und wann immer ich im Trainingslager war, hat der Verein gesagt, du, hör mal her, jetzt, wenn du im DSV unterwegs bist, bezahlen wir dich nicht. Du bist ja bei uns Honorarkraft im Verein. Und dann war es schon ein Problem. Dann hat der DSV mal versucht, so ein paar Euros irgendwo, damals war es noch Mark, locker zu machen für die Geschichte. Also es war schon ein Durchhangeln. Das kann man nicht anders sagen. Das war aber in dieser Phase des Lebens auch jetzt nie ein Hindernis, weil es einfach schön war, immer noch schön ist.
Du hast schon angesprochen, wer damals in deiner ersten Gruppe mit dabei war, unter anderem eine Hanna Stockbauer, eine Kurt Böhm, also eine sehr, sehr talentierte Gruppe. Und als Zitat zur Hanna Stockbauer findet man von dir auch den Satz, dass man bei Hanna schon mit 12 Jahren gesehen hat, dass sie ein besonderes Talent ist. War dir das damals schon bewusst oder ist das etwas, wo du rückblickend erst gesagt hast, okay, die konnte schon Sachen oder sah anders aus, als das die meisten 12-Jährigen sind?
André, weißt du, was das Faszinierende am Schwimmen ist? Dass die ganzen Einschätzungen, wo man sagt, Mensch, ich weiß das jetzt, am Ende kommt es doch alles anders. Und wenn man damals ein sehr junger Trainer war, fehlt vielleicht dieses Stückchen Erfahrung auch noch, die Dinge so richtig einzuordnen. Aber ich bin auch jetzt weit davon entfernt, mit vielen, vielen Jahren Berufserfahrung, zu sagen, hey, das sehe ich doch alles gleich und so läuft das und dahin entwickeln die sich, das sieht man doch. Also meistens kommt das alles anders und es ist immer wieder überraschend und es ist immer wieder, weiß nicht, wer diese Glaskugel besitzt, den bewundere ich, besitze nicht. Und damals hat man gesehen, dass das talentierte Sportler waren, aber wohin dieser Weg dann geht, man weiß es ja nie. Und also dass das Mädel mal Weltmeisterin wird, das hat weder sie noch ich, keiner von uns beiden hat es geglaubt. Wir haben da immer so ein bisschen unseren Spaß gemacht mit dem, was so kommen kann, aber jetzt nie ernsthaften Karriereplan, das nicht.
Da waren vermutlich auch andere Zeiten dann, 91 bis 2001, als man das heute hat mit Karriereberatung und Laufbahnberatung, wo das Ganze viel, viel professioneller aufgezogen ist. Du hast gerade schon gesagt, Hanna ist Weltmeisterin geworden, das erste Mal 2001 in Fukuoka. Da warst du als Trainer auch gerade mal eben, ich finde das als relativ kurze Zeit, erst 10 Jahre dabei. Warst du selber mit vor Ort in Japan?
Ja. Ich war das erste Mal dabei 96 international, also mit 27 Jahren. Das war damals JTM. War dann im A-Team das erste Mal 99 bei den Europameisterschaften in Istanbul, dann Sydney, Olympische Spiele und Fukuoka war dann schon, da war ich schon alter Hase.
Nach Sydney, wie war so der Umschwung, die Australier, ich habe die Olympischen Spiele 2000 noch im Kopf, mit der wahnsinnigen Stimmung. Ist das etwas, was einen prägt und motiviert?
Ja, also Olympische Spiele in Australien, das ist unvergessen. Da ist ja die Südkurve in Dortmund, ist ja lahm dagegen wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, aber es war unvergessen. Es war ein Riesenstadion, was man bei uns gar nicht so kennt, für so viele Zuschauer. Und die gehen ja auch nicht zum Schwimmen schauen, sondern die feiern Schwimmen und die feiern ihre Athleten. Und das war eine Atmosphäre in diesem Schwimmstadion, die, also ist heute unvergessen, auch nichts Vergleichbares erlebt mehr seitdem.
Also hast du mitgezählt, wie viele EMs, WMs, Olympias du als Trainer inzwischen mitgemacht hast?
Ich habe keine Gesamtsumme, ne, aber so 2 Olympische Spiele, 3, 4 Weltmeisterschaften, ein paar Europameisterschaften, aber bin kein guter Statistiker.
Wie war es dann für dich 2001 bei Hannas WM-Titel auf der Tribüne zu sitzen und das live vor Ort mitzuerleben? Kam das für dich sehr überraschend? Wie habt ihr dann die nachfolgenden Tage verbracht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Na, es war schon was ganz, ganz Besonderes. Sydney vorher, jetzt kommt wieder Fukuoka und wir waren in Sydney wirklich das deutsche Team insgesamt enttäuschend. Jetzt waren viele Medaillen, die man erwartet hat, soweit man sowas sagen kann, ist nicht so eingetreten. Sydney insgesamt war sportlich vom Abschneiden nicht so toll und dann kam eben das Jahr später die Weltmeisterschaft. Auch für die Anna war Sydney, obwohl sie zweimal im Finale war, auf 400, 800, aber war trotzdem nicht so gut wie erwartet. Und dann kam Fukuoka und in Fukuoka ist diese ganze Mannschaft explodiert. Also das war toll und ich wünsche ja dem WM-Team jetzt, dass auch da viele den Sprung schaffen von dem, ich komme mal in ein Finale bis aufs Siegerpodest. Das haben einige dort geschafft und die Anna natürlich als Europameisterin 99, als dann 5. Olympische Spiele 2000, war dann 800 Meter Grau Vorlauf, so ein Moment, den ich als Trainer auch nicht vergesse. Nur Vorlauf, aber wie die diesen Vorlauf dominiert hat, wie man gemerkt hat, wie locker so ein Vorlauf gehen kann, mit einer sehr guten Zeit, da hat man dann das erste Mal gemerkt, dass es was Besonderes werden kann und es wurde was Besonderes und klar, erster WM-Titel als Trainer vergisst man nicht und die Anna hat es bestimmt auch nicht vergessen.
Ich gehe fest davon aus, dass sie das nicht vergessen hat. Was verändert sich durch so einen Weltmeistertitel? Es war ja nicht bloß einer, es waren ja 2 WM-Titel, ja, über die 400 und die 800 Meter. Was wird da anders in der nächsten Saison?
Na, für die Anna hat sich, glaube ich, am meisten verändert, weil sie so ein bisschen, wie ich gesagt habe, Olympia-Finale, das ist Aufmerksamkeit, Europameisterschaft, das ist Aufmerksamkeit, definitiv. Aber dann Weltmeistertitel, sie wurde dann auch Deutschlands Sportlerin des Jahres, was ja damals auch noch einen höheren Stellenwert hat, als es vielleicht jetzt hat. Sie war schon einer der großen Sportstars, nicht nur Schwimmstars, sondern auch Sportstars in Deutschland. Und naja, dann kommt schon was dazu an Aufmerksamkeit, an Terminen, natürlich auch immer an Erwartungshaltung, das ist auch nicht ganz so einfach. hat sich schon viel verändert. Für mich persönlich hat sich auch ganz viel verändert, weil in dem Moment hatten wir dann auch, bis dahin war ich immer noch ohne Vertrag bei irgendjemandem, sondern wirklich also Übungsleiter, könnte man jetzt auch sagen, hatte zwar meine Trainerlizenz, aber so mehr oder weniger Übungsleiter, und das hat sich dann auch gravierend verändert ab da. Also es war schon auch eine große Weichenstellung.
Jetzt sind ein paar Themen gerade offen. Ich versuche, die losen Enden nicht völlig aus dem Kopf zu verlieren. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu Olympia 2000 in Sydney. Da hast du gerade gesagt, Hanna stand zweimal im olympischen Finale, ist in einem davon Fünfte geworden. Ist das entsprechend honoriert worden? Ich finde, der fünfte Platz ist eine herausragende Leistung und geht dann trotzdem immer irgendwo unter, weil es keine Medaille ist. Und muss man da aufpassen, dass man selber seine eigene Bewertung dessen auch korrigiert und das nicht so abtut, sondern immer noch als etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches wahrnimmt?
Definitiv, auch der Respekt gegenüber dem Athleten ist ja ganz entscheidend. Und das ist wer auch immer jetzt so eine Platzierung macht, Fünfter bei Olympia, ist gar nicht so schlecht. Inzwischen wäre man noch viel mehr froh darüber, als man das damals war. Jetzt, wenn man einen Athlet mehr hat, der auf Platz 5 schwimmt. Aber die Situation war durchaus eine andere. Hanna hatte eine Bestzeit 2000 von 4:12 auf 400 Freistil und ist dann bei der Olympia-Quali mit einer 4:06 Weltjahresbestzeit geschwommen. Und dann war sie noch Europameisterin das Jahr vorher, aber auch mit einer, also auf 800 Freistil, aber in der Quali Weltjahresbestzeit, und dann fliegst du als Weltjahresbeste zum Olympischen Spiel. Naja, und dann erzählt dir natürlich jeder schon mal, wie das Ding ausgeht, und du gewinnst ja, und unser großer Goldfisch und unsere größte Goldhoffnung, wenn das dann Sportbild und Co. erstmal so abfeiern. Das Mädel war damals 18 Jahre alt, also es war jetzt auch keine so total abgebrühte Athletin grundsätzlich nicht gewesen, aber damals auch noch sehr jung. Und das ist natürlich eine Erwartungshaltung, mit der musst du erstmal zurechtkommen. Und das hat nicht geklappt, diese 4:06 zu wiederholen bei Olympia. Platz 5 war trotzdem sowas, wo du erst Olympische Spiele hast, wo man sich nicht schämen muss und wo auch die Hanna damit ganz zufrieden war. Sie war mit sich im Reinen. Ich war auch mit ihr im Reinen. Wir waren beide, wir konnten das schon einordnen. Aber die öffentliche Erwartungshaltung war eine andere. Und das dann mit so Versagerin und was dann alles kommt, das ist schon, ich denke, ein Stück weit prägend. Aber man freut sich dann schon über all diejenigen, die hinter einem stehen, sowohl als Athletin als auch als Trainer, das ganze Umfeld, wo man merkt, die stehen auch hinter einem, wenn man vielleicht das nicht erfüllt hat, was viele erwartet haben.
Was hast du als Trainer für dich aus der Situation mitgenommen? Was hast du da gelernt? Weil mit Sicherheit ist nicht alles richtig gelaufen, aber verdammt viel auf dem fünften Platz und Weltjahresbestzeit. Du hast die Erfolge alle aufgezählt. Sagst du, manche Sachen würde ich anders machen, wenn ich heute nochmal die Situation hätte?
Ah, immer. Also ich wüsste ja nichts, wo ich sage, das ist super, das mache ich alles genau gleich. Nein. Also aus dem Rückblicken ist immer leicht, Dinge auch zu sagen, das ein oder andere wird man vielleicht anders machen. Was man gelernt hat, und die Entscheidung muss man nun in der Vorausschau treffen, hilft dann nichts, wenn man nachher sagt, hätte man anders. Also ein Stück Erfahrung natürlich, aber hilft einem auch nicht weiter. Das Ergebnis ist so, wie es ist. Was da einmal mehr, und das ist für mich das Wesentliche, dass das Verhältnis zwischen Athlet, Trainer und dem engsten Umfeld, gehört die Familie dazu, ist ja auch nicht nur ein Trainer, sind meistens noch ein, zwei andere Physio mit dabei, so dass dieses engste Umfeld funktioniert und zusammenhält, das ist das Entscheidende. Und das ist es heute noch. Also diese Einigkeit zwischen Athlet und Trainer, das ist erstmal das Allerwichtigste. Und wenn man dann noch die Eltern oder die 4, 5 Leute mit im Boot hat, die wirklich Einfluss auf Sport haben, dann ist das die halbe Miete.
Wenn du, wenn man sich deine heutige Gruppe anguckt und da die Parallele zu Hanna zieht, dann hast du mit Julia Barth auch eine Athletin dabei, die schon sehr, sehr schnell unterwegs ist, auch über die langen Kraulstrecken unterwegs ist. Die vielleicht sich tatsächlich auf einer ganz ähnlichen Laufbahn-Trajektorie befindet, wenn man die Zeiten mal gegenüberstellt zwischen den beiden. Ich meine, jetzt ist Julia noch 3 Jahre jünger als Hanna damals bei ihrem WM-Triumph, und ich möchte Julia jetzt nicht unter Druck setzen, dass sie WM-Siegerin werden soll, um das gleich ganz klarzustellen. Die Zeiten haben sich auch geändert und die Frauen sind alle deutlich schneller geworden. Aber erkennst du dort Parallelen? Versuchst du so Parallelen zu ziehen? So, was war damals? Was habe ich heute? Was war gut? Was war schlecht? Oder betrachtest du dort jede Sportlerin, jeden Sportler als ein völlig neues Individuum?
Das ist neu. Also klar, Erfahrung ist als Trainer gut, definitiv. Aber jeder Sportler ist anders. Jeder Sportler hat einen anderen Werdegang, hat andere Dinge, die er schon gemacht hat, die er vielleicht noch machen muss, die im Training schon gut sind, die nicht so gut sind. Also es ist schon neu, definitiv. Und ich scheue mich auch ganz arg vor solchen Vergleichen. Vor kurzem habe ich mal eine Galerie gesehen, die erfolgreichsten Teilnehmer der deutschen Jahresmeisterschaften seit den letzten 13 Jahren. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, so Fotospiegel. Ja. Und da hat man auch gemerkt, na holla, wer waren denn die erfolgreichsten Teilnehmer der deutschen Jahresmeisterschaften? Was ist aus denen wirklich geworden? Und da wird man schon nachdenklich, weil von diesen vielen, vielen top herausragenden Athleten, der oder die ein oder andere hat schon mal zu Olympia geschafft, aber den ganz, ganz großen Durchbruch, glaube ich, war überhaupt keiner dabei. Und auch einige, die überhaupt nicht den Schritt ins Erwachsenendasein geschafft haben. Also es ist schon, man darf dem Athleten keinen Rucksack aufsetzen. Jeder entwickelt sich anders und es ist definitiv kein Selbstläufer, wenn du als junger Athlet schnell bist, hast du keinen Freifahrtschein in die Erwachsenenklasse. Und da steht schon viel, viel Arbeit, ein bisschen Glück natürlich auch. Es ist schon einiges, es sind schon einige Hürden im Weg.
Absolut. Jetzt hast du schon angesprochen, der Übergang in die Erwachsenenklasse ist sehr, sehr schwierig und will im Jugendalter vernünftig vorbereitet werden. Wenn du auf den Saisonaufbau guckst, den du für die Langstreckenschwimmerinnen machst oder Langstreckenschwimmer, also sprich im Vergleich wieder mit Hanna und jetzt vielleicht einer Julia, ist ja noch eine Laura Blumenthal-Haas, eine Annika Defney, die dort bei dir gerade in der Gruppe sind. Wo sind da Unterschiede? Was hat sich weiterentwickelt? Wo sind neue Elemente hinzugekommen, die früher vielleicht nicht möglich gewesen wären oder gar nicht so akzeptiert gewesen sind?
Die ganze Sportart hat sich weiterentwickelt. Natürlich entwickelt sich Technik weiter, definitiv, ein Punkt permanent. Dann entwickelt sich, was ja ein Riesenunterschied ist, wenn wir Richtung Technik, wenn wir Aufnahmen machen, Unterwasseraufnahmen. Früher, da hast du, warst du ja froh, wenn du irgend so ein graues, pixeliges Bild mal gesehen hast mit einer Unterwasseraufnahme. Da hast du vorher 5 Stunden aufgebaut und nachher 2 Stunden abgebaut, hast so ein riesen Ding unter Wasser gehabt, wo du mit viel Fantasie irgendwas erkannt hast. Das ist jetzt auch so ein Beispiel, wo da jetzt hältst du deine GoPro ins Wasser und hast ein paar Minuten später das, wo auch immer, auf welchem Wert du das haben willst. Das ist ja sensationell, wie leicht Dinge geworden sind. Zum einen, dann ist natürlich auch, was du vorher angesprochen hast, das ist schon auch, es gibt schon auch mehr Spezialisten für verschiedene Bereiche, die man nutzt, sei es im Diagnosebereich, sei es im athletischen Bereich. Also es ist schon anderes Arbeiten. Früher war wirklich der Mann am Beckenrand, die Sportlerin im Wasser und alles, was darüber hinaus vom reinen Training, gab es ja nur mit sehr viel Aufwand verbunden. Und das ist jetzt anders geworden und Gott sei Dank anders geworden. Und vieles ist leichter.
Wie groß ist dein Trainerteam im Moment, dein Trainerstab, der dich unterstützt?
Na, ich habe vor allem mit Dominik Erwein einen sehr, sehr engagierten Trainer für den Nachwuchsbereich, der auch bei uns, also bei mir als Co-Trainer mit dabei ist. Und zwei ehemalige Schwimmer mit Nikita Rodenko und mit der Annalena Wagner, die uns unterstützen. Also wir haben ein schönes Team, in dem schön arbeiten ist, mit sehr vielen jungen Menschen, ehemaligen Schwimmern, wo wir uns auch gegenseitig versuchen, so gut wie möglich zu unterstützen und zu helfen.
Wir haben schon angesprochen, dass es schwer ist und der Weg eines Talentes oder eines sehr erfolgreichen Nachwuchssportlers nach oben nicht so klar planbar ist. Und häufig sind es ja dann doch die Sportlerinnen oder Sportler aus der zweiten, aus der dritten Reihe, die irgendwann später den Schub machen und sich ganz vorne durchsetzen. Das heißt, wichtig in so einem Konstrukt Schwimmverein ist ja auch immer die Trainingsgruppe und der Unterbau. Und jetzt gerade mit Blick auf so die Trainingsgruppe, gibt es für dich so bestimmte Mechanismen oder Ansatzpunkte oder Methodiken, wie du so eine Gruppe formst und beisammenhältst, dass der Dropout möglichst klein ist?
Also über allem steht, dass die in der Gruppe sich bewegen, mitziehen. Das klingt jetzt banal, ist aber aus meiner Sicht das Entscheidende. egal jetzt wie gut, wie groß diese Gruppe ist, die war in den letzten Jahren auch mal größer und mal kleiner und mal besser und mal schlechter, aber die ins Bad kommen, die sollen da schon Bock auf die Geschichte haben. Das steht über allem. Wenn das nicht gegeben ist, wird's schwierig. Und dann hat man natürlich auch immer verschiedene Schwimmertypen. Die einen, die freuen sich, wenn sie vielleicht mehr auf sich konzentrieren können, gar nicht so sehr mit den anderen sich permanent messen, sondern an sich orientieren und auch ganz gerne mal eine Serie allein schwimmen. Und das schätzen, wenn der Trainer mehr Aufmerksamkeit für sie selber hat. Andere fühlen sich pudelwohl in der Gruppe und wollen jede Serie am besten mitten irgendwo im Pulk schwimmen. Und das motiviert die am meisten, wenn sie links und rechts noch zwei, drei Leute nehmen sich. Es gibt unterschiedliche Schwimmer und unterschiedliche Arten. Aber der Punkt, ich habe Lust auf die Geschichte, ich bringe mich ein in die Gruppe und ich versuche auch meine Gruppe ein bisschen zu pushen, der ist wesentlich.
Ja. Anderer Punkt zum Thema Technik, nochmal zurück. Du hast den Fortschritt angesprochen und die Neuentwicklung, auch stilistisch, technisch, also im Wasser, die Schwimmtechnik so, und am Beckenrand natürlich auch. Wie schaffst du das als Trainer, dich über die 32 Jahre von 91 bis jetzt 2023, dich dort up-to-date zu halten und nicht den Anschluss zu verlieren und in alten Mustern zu verharren?
Ist eine permanente Aufgabe und ich hoffe, dass ich es schaffe. Und also meine Einschätzung wäre auch, ich schaff's. Aber definitiv ist es Erfahrung, das hat immer zwei Seiten. Erfahrung ist erstmal gut und wichtig, aber in der Vergangenheit zu leben, ist natürlich brandgefährlich. Jetzt gibt's Thema Fortbildungen, das ist immer so ein Punkt, der ist immer wichtig, aber das ist auch nicht damit getan, dass ich jedes Jahr oder alle zwei Jahre mal mich in die Alllizenzfortbildung setze und nach drei Tagen wieder nach Hause fahre und sage, jetzt bin ich aber wieder auf dem Laufenden. Nein, natürlich nicht. Das ist schön, dass sowas gibt, aber es hilft nur zum Bruchteil. Was mir immer sehr geholfen hat und sehr hilft, ist eine enge Zusammenarbeit mit den Diagnosezentren. Also vor allem nach Leipzig haben wir sehr engen Draht, sehr, sehr enge freundschaftliche Kontakte. Das ist schon etwas, was einem weiterbringt oder auch der permanente Austausch mit Trainern in Trainingslagern jetzt. Wir sind gerade aus der Sierra Nevada zurück, seit ein paar Tagen auch wieder ein riesen Erkenntnisgewinn, wenn man mit verschiedenen Trainern drei Wochen unterwegs ist. Norbert Warnatsch war dabei zum Beispiel auch, der ja nun noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat und auch einer von denen ist, wo ich sage, der ist auch nie stehen geblieben in seiner Denkweise oder lebt irgendwo in der Vergangenheit, sondern auch einer, der permanent neugierig ist. Und diese Neugier muss man haben, aber die musst du als Trainer haben. Ich glaube, sonst hast du keine Chance. Wenn du aufhörst, neugierig zu sein, hast du als Trainer schon fast verloren.
Ich glaube, gerade auch, wenn man mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, vorrangig sind es ja auch jedes Mal neue Charaktere, auf die man sich einlassen muss, die man ja auch irgendwie spannend finden sollte, ja, interessant finden sollte und da auch eine gewisse Neugier haben sollte. Wie haben sich so Gruppendynamiken von damals zu heute verändert? Ist es ein bisschen lockerer geworden oder ist es eher fokussierter oder wie muss ich mir das vorstellen?
Oh, da würde ich jetzt gar nicht, würde ich mir schwer tun, da Vergleiche zu ziehen, weil ich glaube, es lebt da natürlich immer von den Individuen und ich glaube, dass es nicht vor ein paar Jahren diese eine Gruppe gibt, wie man jetzt sagen kann, hey, die Gruppe jetzt in 2023 ist grundsätzlich unterschiedlich, sondern eine Gruppe lebt ja auch definitiv oder definiert sich ja durch die in dieser Gruppe sind, die Schwimmer. Und ich glaube, da hast du 2023 10 verschiedene Gruppierungen möglich oder 100 verschiedene Gruppierungen möglich, die du vielleicht auch anders handhaben musst von Ort zu Ort, von Sportart zu Sportart. Ich glaube nicht, dass es die eine Gruppe gibt, wo man sagt, hey, 2023 muss ich die Gruppe so führen und 1995 musstest du es so machen. Was Fakt ist, dass natürlich die Generation einen anderen Zugang zu elektronischen Medien hat, was damals noch gar nicht gab. Das verändert was. Der Faktor Zuhören ist vielleicht ein bisschen geringer geworden im Vergleich zu früher, weil früher mussten sie zuhören, wenn sie was mitkriegen wollten. Heutzutage warten die natürlich drauf, dass es auf dem Handy erscheint, dann ist alles gut. Also dieses, ich hört mal jetzt mir 5 Minuten zu und nachher wisst ihr alles, ist vielleicht nicht mehr ganz so. Aber das ist auch was nicht nur auf den Sport zutrifft.
Wenn du an die Trainingsgruppe und an den Trainingsalltag wirklich denkst, so in die praktische Vermittlung, gibt es für dich so Standardsets, Standardaufgaben, die du über die letzten 20 Jahre quasi gar nicht verändert hast und wo du in deinem imaginären oder tatsächlich vorhandenen Büchlein zurückgucken kannst, was die einzelnen Sportlerinnen und Sportler damals gemacht haben?
Im vorhandenen Büchlein, ja, ich schaue da schon immer wieder mal auch rein. Klar, jetzt nicht nur von ganz früher, sondern auch, was war vor 2 Jahren, was war vor 5 Jahren, was ist da so gemacht. Also natürlich schaut man da rein, man schaut umso lieber rein, wenn es auch mal gut war. Aber wenn es mal nicht so geklappt hat, ja, schaut man auch mal rein. Und es ist ja jetzt nicht nur ein Trainingsplan, den man anschaut, sondern man macht ja auch so die eine oder andere Analyse für sich, wo man sagt, da waren in der Saison die und die wichtigen Punkte. Das schon, man schaut rein, wobei ich jetzt auch sage, je weiter ich zurückblätter, desto weniger erkennt man vielleicht wieder. Also so das eigene Training wandelt sich auch ein bisschen, was in dieser Sportart definitiv auch anders geworden ist. So dieses klassische GA2 oder Threshold-Training, was man vielleicht früher noch viel vermehrter gemacht hat, so sich in manchen GA2-Serien in die Kante gegeben. Ich glaube, das ist schon ein bisschen verschwunden, wo man vielleicht auch ein bisschen moderater, klüger vorgeht, als man das damals gemacht hat. Und was auch Fakt ist, im heutigen Schwimmen, dass auch Schnelligkeit natürlich noch eine höhere Bedeutung hat oder auch Schnellkraftbereich, Startwenden, hat sich ja auch so viel getan, auch was man braucht an Leistungsvoraussetzungen dafür. Ich denke, das sind schon Dinge, die sind anders geworden. So diese lahmen Gäule, die man dann über Stunden hinkonditioniert hat, die hätten im heutigen Schwimmen vielleicht weniger Chancen.
Absolut. Was sind denn so Standardsets? Gib mal 1, 2, 3 Beispiele.
Ich mache ganz wenig mit Standardsets, so diese Standardtests, haben wir ganz wenig. Ich versuche so kreativ wie möglich zu sein, so fantasievoll wie möglich, dass ich Serien wirklich permanent wiederholen im Lauf der Jahre oder im Lauf der Saison, ist gar nicht so, sondern ich versuche schon kreativ zu bleiben. Also dass jetzt ein Langstrecker, so Klassiker wie ein Langstrecker schwimmt, 8x400 oder 10x400, ja, haben sie damals gemacht, machen sie jetzt, aber ob sie jetzt immer 8x4 sind oder das nächste Mal sind es 6x500, aber das schon, aber jetzt so die es gibt ja auch die Trainer und das sage ich voller Respekt, weil es gibt 1000 Wege und ich bin so weit davon entfernt, zu sagen, hören wir jetzt mal alle zu und ich erkläre euch, wie das funktioniert. Ganz, ganz weit weg. Gibt 1000 Wege und 1000 Möglichkeiten, aber ich bin jetzt keiner von denen, der seine Standardtests auspackt oder seine Standardserien auspackt und in jedem Makrozyklus wieder aufs Neue und dann kommt wieder das. Das mache ich nicht, aber das heißt nicht, dass es so besser ist, wie wir es machen können.
Ja, aber du hast ja durchaus Erfolg mit den Sachen, die du gemacht hast, auch mit Sicherheit mit der Entwicklung, die du da als Trainer vollzogen hast. Du hast das gerade sehr schön illustriert, was für mich auch widerspiegelt, was da tatsächlich im Becken passiert, dass die 400, 800 und auch Richtung 1500 Meter, dass die sich sehr gewandelt haben in den vergangenen Jahren nochmal mit einem höheren Tempo, aber dass die einer höheren Intensität unterliegen von vornherein im Training. Und das muss sich ja auch in der Trainingsausbildung der Sportlerinnen und Sportler irgendwie niederschlagen. Häufig werden ja diese Grundlagen oder diese Intentionen auch in Trainingslagern gebildet, wo so ganz konzentriert gearbeitet werden kann, sei es jetzt unter der Sonne oder in der Höhe. Und ihr in Erlangen seid da so ein bisschen, oder ihr macht das ein bisschen anders als andere und in der Ortswahl, die ihr vornehmt. Ihr seid jetzt, glaube ich, schon mindestens das zweite Jahr, vielleicht auch schon länger in Südafrika unterwegs gewesen im Trainingslager. Wie kam es dazu und warum Südafrika?
Na, grundsätzlich ist ja Trainingslager wie diese ganze Sportart, aber da schweifen wir jetzt ab, ist ja schon ein Luxussport. Also es ist ja alles ganz schön teuer geworden und unter anderem Trainingslager auch. Und ich war das erste Mal in Südafrika, damals mit Bernd Henneberg, der Magdeburger Trainingsgruppe. Wir waren sehr, sehr eng befreundet, Bernd Henneberg oder sind's. Und der hat mich gefragt, ob ich mal mitkommen will. Und ich sagte, ja, machen wir mal zusammen. Und das war so Antje Buschulte, Anna Stockbauer, Diese Zeit machen wir zusammen. Das war 2002, glaube ich. Also auch eine Zeit lang her. So lange sind wir schon in diesem Land mitunter unterwegs. Und haben dahin auch gute Kontakte. Und es ist, so kam ich drauf, erstmal ist es von den Kosten anders, als wenn ich nach Teneriffa fliege, weil da könnte ich nach 3 Wochen Trainingslager Teneriffa, wären wir alle pleite, die das machen. Und das ist in Südafrika besser. Und wir haben gewachsene Beziehungen dahin. Zum Beispiel jetzt Tatjana Schönmacher, Olympiasiegerin, Weltrekordlerin, und in der Trainingsgruppe von Rocco Meiring, den Mann kenne ich so lange, die Trainingsgruppe kenne ich so lange, wir trainieren immer wieder mal gemeinsam, wenn wir in Pretoria sind. Wir tauschen uns aus, auch sowas wie, was du vorher angesprochen hast, na, wie was macht man eigentlich, um nicht in der Vergangenheit zu verharren. Wunderbar, tolle Maßnahmen, ist dann noch in der Höhe, gut, über Rocco Meiring und die dortige Universität kommen wir immer wieder zu den Trainingszeiten, die wir brauchen, was verdammt schwer ist, haben auch das eine oder andere, was von den Kosten attraktiv ist, und so ist es gekommen. Also es gibt ganz pragmatische Gründe, nämlich Faktor Wasserfläche, Kosten, aber gibt auch den Grund, was ich wirklich sehr schätze, den Austausch mit einer internationalen Trainingsgruppe. Toll.
Seid ihr dann auch mal außerhalb des Trainingszentrums und der Unterkunft unterwegs, aus touristischen und bildungstechnischen Aspekten?
Ja, wenn freier Nachmittag ist, wollen wir schon auch was erleben. Also nicht die wilde Party, sondern wollen was sehen, egal wo wir sind. Also da schauen wir uns schon was an. Wo auch immer, das gilt für überall, wo wir im Trainingslager sind. Freie Nachmittage nutzen wir dann auch jetzt nicht nur, um schöne Fotos zu machen, sondern natürlich auch, um gemeinsam was zu erleben. Ist ja auch ein Teambuilding, gruppendynamische Prozesse, wenn man zusammen auch in seiner Freizeit einen schönen Ausflug macht, gehört schon dazu.
Gibt es Trainingslager oder Trainingslagerorte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Na, Südafrika ist ein Herzensangelegenheit geworden. Was Trainingsbedingungen angeht, top. Was Beziehungen zu den Trainern dort angeht oder zu den Athleten dort angeht, top. Also das ist schon haften geblieben. Das muss ich sagen. Wenn ich ein Lieblingsland angeben würde für Trainingslager, wäre es Südafrika aus verschiedensten Gründen.
Generell Lieblingsorte oder Dinge, die in Erinnerung geblieben sind aus den letzten 32 Jahren. Was sind für dich so, wenn du abends im Bett liegst und du kannst nicht einschlafen, was sind so Highlights oder Geschichten, an die du dich gerne zurückerinnerst, wo du ein Lächeln ins Gesicht kriegst und vielleicht auch lachen musst oder so kleine Anekdoten?
Es sind so viele. Das sind die Erlebnisse mit den Athleten zusammen. Die sind einfach unbeschreiblich. Und jetzt hat man vorher das Thema Weltmeisterschaft, erste Weltmeisterschaft. Na klar, es ist was ganz Besonderes, aber es ist auch immer wieder was ganz Besonderes, wenn man merkt, man geht mit dem Athleten durch dick und dünn und man liegt abends im Bett und hat das Gefühl, Mensch, das ist eine Gemeinschaft, die funktioniert. Und die funktioniert auch dann, wenn man mal auf die Schnauze fällt. Und das wird man definitiv als Athlet, das wird man als Trainer, das wird man in der Kombination als Trainer und Athlet. Und wenn man Athleten länger betreut, wird das auch wiederholt passieren, dass man einfach zusammen auch bei allen schönen Erfolgen auch oft genug einen Misserfolg verarbeiten musste oder eine Enttäuschung verarbeiten musste. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Athleten, man hat ein Umfeld, wo das auch akzeptiert wird, wo man Enttäuschungen zusammen verarbeitet, und dann kommt auch garantiert wieder der nächste Erfolg.
Wenn man so lange mit Sportlerinnen und Sportlern zusammenarbeitet, und du bist ja im leistungssportlichen Bereich tätig, das heißt, ihr habt Frühtraining, ihr seht euch morgens mehr oder weniger direkt nach dem Aufstehen und seid dann abends vielleicht sogar die letzte fremde Person, der man sich dort in die Augen guckt. Da entstehen zwangsläufig, lässt sich gar nicht vermeiden, etwas besondere Beziehungen, weil man auch viel erlebt, so wie du sagst, man geht durch Höhen und Tiefen. Hast du noch mit Sportlern Kontakt von damals, die du betreut hast?
Ja, also jetzt, wie man sagen, es ergibt sich oder ergibt sich nicht, aber mit einigen habe ich Kontakt, und ja, die meisten freuen sich auch, wenn sie mich sehen, das ist auch ganz okay, vielleicht nicht jeder, aber Ich würde sagen, die Mehrheit freut sich und ich freue mich auch über ganz, ganz viele, wenn man sich nach ein paar Jahren wieder mal sieht oder in Kontakt bleibt.
Ist mit Sicherheit auch einer der Vorteile. Du hast ja Erlangen als Trainer nie verlassen. Du bist ja immer dort geblieben. Gab es für dich mal die Optionen, auch woanders hinzugehen? Hat dich das auch mal gereizt, woanders hinzugehen?
Die Optionen gab es natürlich, die gibt es und gab es. Und ab und zu ist auch mal was dabei, wo man sich ein paar mehr Gedanken macht, ob das eine Alternative ist. Aber ich würde schon sagen, einen anderen Club als Erlangen zu trainieren, das kann ich mir wirklich schwer vorstellen. Es ist nicht ausgeschlossen, aber kann ich mir schwer vorstellen, einen anderen Club zu trainieren. Andere Aufgaben im Schwimmen gibt es auch immer wieder mal natürlich Interesse. Aber ich fühle mich wohl hier und es hat sich auch immer so entwickelt. Und das war auch ein Punkt, wo ich sage, wo wir ganz am Anfang im Gespräch waren, wo man gesagt hat, Mensch, hört mal her. Ich als Trainer habe auch an mein Umfeld die und die Erwartungen. Es ist ja nicht so, dass man nichts gestaltet hier oder nichts gestalten will, sondern ich habe auch die und die Erwartungen an euch, an mein Umfeld, wie das hier zu laufen hat, wenn man Erfolg haben will. Und das konnte schon immer durchgesetzt werden und das ist schon auch ein wichtiger Punkt.
Sammelst du eigentlich Erinnerungen an deine Erfolge? Also nimmst du Maskottchen mit von den Highlights, wo du warst oder die Akkreditierung oder andere Dinge?
Ja, also Akkreditierung sammle ich. Sie hängen am schönen Haken. Und ich habe auch von Fukuoka und von Barcelona, da gab es dann bei der Sierung immer so ein Plüsch-Glücksbringer für die Athleten. Und ich habe jeweils einen von Fukuoka und Barcelona. Das sind die stehen sogar im Büro. Also das ist so, sind so meine beiden Tiere, die bei mir im Büro wohnen. Das gab es hier für die Medaillengewinner immer bei der Siegerehrung.
Ja.
Das ist mein Souvenir.
Das sind sehr, sehr, sehr schöne Souvenire. Die, glaube ich, hätte jeder gerne in seinem Büro stehen. Wenn wir nochmal zurückblicken, ich würde gerne nochmal mit dir über Niederlagen und Misserfolge sprechen, weil ich finde, das ist eine der Sachen, die sehr, sehr wenig beleuchtet werden, aber wahnsinnig wichtig sind, die einen auch prägen und wo man so irre viel lernen kann. Was dort ins Auge fällt, sind die Olympischen Spiele 2004 in Athen. 2001 war Hanna Stockbauer zweimal Weltmeisterin geworden, 2 Jahre später dann sogar 3 WM-Titel gewonnen über die 400, 800, 1500 Meter Freistil. Und ich selber erinnere mich noch aus meiner eigenen Vergangenheit erzählt, wie ich damals in irgendeinem Elektronikmarkt stand, ich vor den Fernsehern als ARD und ZDF das noch übertragen haben und hatte eins der Rennen gesehen, wo sie dann als erste anschlug und war innerlich auch angetan und mit Freude erfüllt. Entsprechend hoch waren die Erwartungen in Athen und dort reicht es dann für Hanna zu einer Bronzemedaille in der 4x200 Meter Freistilstaffel, also eine olympische Medaille schmückt ihren Schrank, aber in den Einzeldisziplinen schied sie jeweils im Vorlauf aus. War das für dich als Trainer auch eine Enttäuschung und ich kann mir vorstellen, für die Sportlerin auch. Wie seid ihr damit umgegangen?
Oh, es war eine brutale Enttäuschung für die Hanna, wie für mich, definitiv. War ja, wenn du als Weltmeisterin an den Start gehst und dann Staffel Bronze, wir hatten eine olympische Medaille. Also das ist schon mal sicherlich ein kleiner Trost gewesen, aber vielmehr als ein kleiner Trost war es auch nicht. Das war unglaublich hart. Das so ist Sport. Das war einer der Niederlagen, die es sicherlich am meisten wehgetan haben, auch am längsten nachgewirkt haben. Wenn man alles darauf ausrichtet, dann bei Olympia Erfolg zu haben und Diana hat wirklich ein Jahr auch gehabt, wo sie gemacht hat, was sie konnte und ich habe auch gemacht, was ich konnte und wir haben versucht, es gemeinsam hinzukriegen, dass es gut läuft in Athen und beide haben sich reingehauen und am Ende geht so grundlegend schief, das ist schon. Also das schluckt man schon. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die dich dann irgendwo im Leben auch ein Stück weit voranbringt. Auch wieder abseits des Sports, wenn du als Athletin so eine Enttäuschung verarbeiten musst, stehst du nachher auch stärker auf, genauso als Trainer. Und ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber zum Trainerberuf über die Jahre gehört es natürlich dazu, dass man mit totalen Enttäuschungen zurecht kommen muss. Und vielleicht ist es auch das, was ein Trainer auszeichnen muss, der über die Jahre dabei bleibt, dass er damit zurechtkommt. Und dann treffen wir eine Chance am Beckenrand. Geh mal rum. Deutsche Jahresmeisterschaften haben wir uns getroffen. Geh mal rum, wo der Altersschnitt liegt bei Trainern. Also da bin ich ja schon der grauhaarige Guru. Da findet man kaum einen, der noch älter ist als 53. Also irgendwo ist muss was dabei sein, wenn du sagst, hey, Trainer will ich als Beruf haben, muss ja auch in der Lage sein, mit einer Enttäuschung zurechtzukommen, sonst wird es schwer.
Absolut, und es ist ja nicht so, also die Enttäuschung prägen eine Karriere natürlich genauso wie auch die siegreichen Momente. Und es hat ja dann auch in Anführungsstrichen, es ging ja direkt weiter mit den Erfolgen dann bei dir. Und das finde ich so faszinierend, weil du tatsächlich auch einer der wenigen bist, wo es mir schwerfallen würde zu sagen, dort liegen als Trainer deine Stärken. Oder das ist das, was du wirklich auf herausragendem Niveau kannst. Bei Bernd Berghahn wissen wir alle, absoluter Langstreckenprofi. Wenn du Fragen hast zum Thema Langstreckentraining und Entwicklung, gehst du zu Bernd. Auch bei den Sprintern gibt es ähnliche Beispiele. Und du hast jetzt sowohl mit Hanna Stockbauer, eine Weltmeisterin, gecoacht und trainiert über die Langstrecken, als auch dann 2006 eine Daniela Götz in deiner Gruppe gehabt, die in Budapest Europameisterin wurde mit der 400 Meter Freistilstaffel in Weltrekordzeit, also im anderen Ende des Spektrums angesiedelt war. Liegt das daran, dass damals einfach die Trainingsregimes, die Trainingseinteilung auch noch so nah beieinander lagen? Wäre das heute auch noch möglich?
Ja. Also das definitiv ist ja auch eine Herausforderung. Erstmal ist Schwimmen. Das ist schon mal ein Vorteil, dass man in dieser Sportart ist, auch wenn der Unterschied schon ganz schön groß ist zwischen 50 Freistil und 1500 sicherlich. Oder jetzt hatte ich auch mit Andreas Lösel deutscher Rekordhalter auf 200 Meter Brust. Also war wieder eine ganz andere Geschichte männlich. Peter Wajasi, 100 Meter Kauler, also so viel zum Thema neugierig sein, flexibel bleiben. Wichtig, dass man nicht in eine Schublade verharrt. Wichtig, neugierig sein. Ich hatte vor einigen Jahren den Trainer kennengelernt von Ben Proud. Der hat mir gesagt, bis dahin hat er nur Freiwasser trainiert. Also die ganz langen Dinger. Und dann kam Ben Proud zu ihnen in die Halle und dann hat er gesagt, na, entweder lässt du dich jetzt drauf ein auf den Sprinter. Oder du schickst ihn nach Hause und sagst, ich will nicht mit dir, ich kann nicht mit dir, geh wieder weg. Und dann hat er gesagt, so eine Chance als Trainer hast du ja auch vielleicht auch nur einmal im Leben. Kam Ben Proud rein in die Halle und dann hat er ab sofort einen 50-Meter-Sprinter an der Backe gehabt, wo er nie was mit am Hut gehabt hat, außer bisher Freiwassersportler betreut zu haben. Und hat es auch sehr, sehr launisch und sehr humorvoll erzählt. Und hat gesagt, du musst ja auch natürlich lernen als Trainer. Man lernt permanent als Trainer. Und wenn einer kommt, der eine andere Strecke hat oder andere Zeit, anderes Geschlecht. Also man muss sich dem Athleten anpassen. Wenn man nicht in der Lage ist, sich dem Athleten anzupassen, dann kann man sein Ding vorlesen, was man vor 10 Jahren gemacht hat oder 20 Jahren gemacht hat.
Theresa Roman war auch noch eine sehr erfolgreiche Lagenschwimmerin unter deinen Fittichen, Gold gewonnen bei der Kurzbahn-EM 2004. Also wirklich sehr, sehr vielseitig. Würdest du trotzdem sagen, ja, XY, gewisse Schwimmart, weiß ich nicht, Brustschwimmen macht dir am meisten Spaß oder hast du am ehesten einen Zugang zu, vielleicht auch aus deiner persönlichen aktiven Karriere? Ich weiß jetzt nicht, wo deine aktiven Höhepunkte oder Stärken lagen, dass du dort einen besseren Zugang hast und anderes fällt dir schwerer?
Nee, gar nicht. Ich habe also überhaupt nicht ansatzweise, wo ich wirklich eindeutig hin tendiere, ist, wenn du einen Athlet hast, der sich auch selber so ein kleines bisschen Gedanken macht, also der sich mit beschäftigt, der ein bisschen mehr in die Tiefe reingeht, der auch bereit ist zu dieser extra Mile, ob das jetzt immer der Schwimmkilometer ist, das meine ich damit gar nicht, aber der sich auch mal befasst mit seinen Starts, seinen Wenden. Und da habe ich jetzt mit Alina Bajewitsch eine ganz, ganz junge Athletin, die ja schon auch den einen oder anderen schönen Erfolg hatte bei den Erwachsenen. Das ist auch so eine, die ist nach dem Training da, die macht noch 10 Minuten Schwarz, 5 Minuten Wenden und wenn du der was zeigst, die hört zu, die schaut sich das an und will dann unbedingt diese Dinge ändern, die man ihr ans Herz legt. Und das sind schon die Typen, wo ich sage, da finde ich mich als Trainer am ehesten wieder, wenn ein Athlet zuhören kann, wenn man ihm sagt, pass mal auf, die Schritte musst du gehen, da musst du aufpassen, da musst du üben. Das sind die Weichenstellungen für dich als Athlet, wo du vorsichtig sein musst, dass du auch die Abzweigung bekommst. Und wer da zuhört, wer sich da ein bisschen mit einbringt in so einen Prozess, das sind eigentlich die Athleten, die man super gerne betreut, aber jetzt weniger, ob die Kraul oder Rücken oder Brust oder Schmetterling spielen.
Auf jeden Fall der mündige Athlet, definitiv. Lass uns die Athletenseite verlassen und nochmal an den Beckenrand gehen, auch weil du das Beispiel bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gerade angesprochen hast. Und die Thematik ist nicht neu. Du hast 2016 schon bemängelt, dass durchaus die Misserfolge oder die ausbleibenden Erfolge im Deutschen Schwimmverband auch etwas mit der Trainerqualität zu tun haben, weil viele erfolgreiche Trainer aufgehört haben und zahlreicher Nachwuchs nicht in Sicht ist oder kaum da ist. Siehst du das immer noch so? Ich meine, es sind 7 Jahre vergangen seitdem.
Ja, man muss es ein bisschen, finde ich, differenzieren. Fakt ist, dass diese ganze alte Trainergeneration, jetzt in Klammern viele aus dem Osten, die in diesem Zeitraum dann auch altersbedingt ausgeschieden sind, die haben wir verloren. Und so eine Trainergeneration mit so einem Fachwissen zu ersetzen, ist immer erstmal problematisch. Und es gibt ja unheimlich viel tolle, junge, engagierte, kluge Trainer, die mit ganzem Herzen dabei sind. Das ist, glaube ich, auch weiterhin der Fall. Nur diesen Weg zu gehen, dann als Trainer, vielleicht von der ersten Euphoriewelle, wo man sagt, hey, hier bin ich jetzt, ich bin jung und weiß viel, was ja, so soll es ja sein. Wann wäre nicht anders? Die sollen ja nicht in die Halle kommen und sagen, hey, ich frage euch jetzt alle und demütig und erzähl mir mal gar nichts, sondern die sollen ja auch dieses Selbstbewusstsein haben und die Euphorie haben, ganz entscheidend. Aber oft ist eben dann so, dass du vielleicht scheiterst, weil die erste Euphorie dann doch vorbei ist, dann bist du doch mal auf die Nase geflogen und merkst, dass du vielleicht doch nicht der King bist in der Geschichte und dass du auch damit zurechtkommen musst, ist die eine Geschichte. Und zum anderen natürlich auch die über was wir seit Ewigkeiten reden, den Trainerberuf irgendwo zu etablieren, das ist schon eine Herausforderung. Und da sehe ich wenige Fortschritte, was jetzt den Trainerberuf angeht, als Akzeptanz, aber auch ein bisschen als Sicherheit, die man ja nun spätestens, wenn man vielleicht mal ein Kind auf die Welt setzt, auch haben muss. Wenn man eine Familie ernähren muss, ist nochmal was anderes. Und in der Phase verlieren wir viele Trainer, die einfach da sich nicht wiedersehen, zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht mehr der Junge, der für sich sorgen muss, sondern habe vielleicht eine Familie, habe Menschen, um die ich mich kümmern muss und will trotzdem weiter Trainer sein. Und da gibt's ja gar nicht so unendlich viele gute Argumente, so Menschen zu sagen, hey, mach mal Trainer, das ist total toller Beruf und das ist schön und Hobby zum Beruf machen, ist es definitiv. Aber am Ende des Tages fragst du dich auch, wie willst du in den nächsten Jahren deine Familie ernähren? Und da haben wir noch nicht immer 100% zufriedenstellende Antworten.
Ja, gibt's wahnsinnig viele individuelle Lösungen, wo jeder Verein oder jeder Trainer für sich selbst versucht, etwas zu finden. Im Großen und Ganzen würde ich aber schon sagen, dass es massiv zugenommen hat, die Zahl der Festanstellungen, die Zahl der Trainer, die wirklich in einer Sicherheit auch leben, die nicht auf einer Honorarbasis unterwegs sind. Auch die Sache, die du erzählt hast, als Junger denkst du immer, du hast alles verstanden, und das fand ich auch spannend in meiner eigenen Trainerlaufbahn. Immer in dem Moment, wo du dachtest, ah ja, jetzt habe ich das Rätsel gelöst, gehen wir zum nächsten, kam dann doch das Beispiel, wo klar war, ja, nee, hast du noch nicht vollumfänglich verstanden, weil jeder irgendwie anders ist. Also man muss viel Freude mitbringen an Problemlösungen bei diesem Berufsbild. Wie sieht bei euch die Zukunft in Erlangen aus? Was habt ihr euch als Ziele gesteckt für die nächsten Jahre, für das nächste Jahr? Wo soll's hingehen?
Na, wir sind ein kleiner Standort, kleiner Club. Für uns ist die DNA des Erlanger Schwimmens ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Das ist die Basis unseres Tuns, aber wir wissen natürlich auch, dass wir mit einem guten Nachwuchsathleten schon auch den, wir haben das Know-how, dass wir den auch in die nationale oder internationale Klasse führen können. Wir sind Standort, der hat absolut seine Möglichkeiten. Das ist ein sehr familiäres Umfeld. Das ist auch ein Umfeld in Erlangen, eine relativ kleine Stadt mit einer sehr guten schwimmsportlichen Vergangenheit und dementsprechend auch sehr viele Unterstützern in einer wirtschaftlich starken Stadt. Also wir haben da schon jede Menge Unterstützung durch Sponsoren, durch die Stadt Erlangen. Das ist schon alles gegeben. Natürlich haben wir auch unsere Grenzen. Mit dem Olympiastützpunkt können wir uns nicht vergleichen, wollen wir uns nicht vergleichen. Und dann kommt es immer drauf an, wo sich ein Athlet am besten aufgehoben fühlt. Manche sagen, ich brauche unbedingt das und
sehr, sehr schön ausgedrückt und ich möchte noch hinzufügen, ihr zeigt das seit einigen Jahren, dass ihr sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit macht mit JTM-Teilnehmerinnen, Medaillengewinnerinnen, mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den AOF. Und du bist mit Sicherheit einer der wesentlichen Bausteine dafür. Ein absoluter Fachmann mit viel Erfahrung am Beckenrand. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mit in deine Karriere und in deine Philosophie mit reinzunehmen, Roland. Alles Gute für die Zukunft und ich freue mich, wenn wir uns am Beckenrand wiedersehen.